Gerät läuft. Heute habe ich auch mal dran gedacht. Gegen Ende der Woche, Freitag spätestens wahrscheinlich, wird unsere neue Internetseite freigeschaltet. Die neue Internetseite des Instituts. Es sind noch letzte kleine Korrekturen dran vorzunehmen. Auf der neuen Internetseite wird es dann einen Bereich Lehre geben und über den finden Sie dann das Seminar mit den gesamten Inhalten. Nur soweit erstmal zur Info. Kurze Frage. Zu heute waren ja zwei Texte. Ich habe von Ihnen allen Ihre Fragen und Ihre also nicht die Fragen, sondern die Hinweise auf die Bürgerbeteiligung bekommen. Das ist schon mal im Vorklapp auf Open Government, auf das Thema geschehen. Ich werde mich jetzt mit Ihren Links auseinandersetzen, mir das ein bisschen genauer mal anschauen, was Sie mir geschickt haben. Und dann werden wir darauf in der Seminarstunde zu Open Government eingehen. Trotzdem jetzt die Frage, Sie haben heute aber hoffentlich beide Texte trotzdem gelesen. Bisschen schmunzeln. Na gut. Okay, dann versuchen wir es einfach mal. Frau Wollersheim wird heute zunächst erstmal den Text von Richard Stallman vorstellen. Genau. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach auch mal direkt an dazu.
Ja, also ich habe mir überlegt, ich mache keine PowerPoint, sondern ein Handout, das ich auch direkt mal sozusagen mit rumgebe.
Wollen Sie sitzen bleiben?
Ja. Gut. Ich denke mal, Sie sehen mich, hören mich alles. Also wenn irgendwas unverständlich bleibt oder so, dann einfach melden, dazwischengrätschen. Ja, also ich habe mir jetzt halt überlegt, also der Stallman-Text ist ja insgesamt auch, also beschäftigt sich ja auch viel mit diesem, mit Entwicklungsschritten in seinem Betriebssystem, dass ich das sozusagen ausklammern, diese, sage ich mal, technischen Herausforderungen und so weiter, weil erstens, ich glaube, es ist nicht so, sage ich mal, zielführend für unsere Seminarsdiskussion und zweitens gibt es, glaube ich, nicht wenige Menschen, die das besser erklären könnten als ich. Ja. Dementsprechend, ja, fangen wir an. Also der Text hieß Free Software, Free Society. Legt ja quasi dann schon in der Überschrift also einen Schluss nahe, nämlich dass sozusagen mit einem technischen Konzept sozusagen, also mit etwas, was mit Computer zu tun hat und wie man also damit dann sozusagen an der technischen Welt antizipieren, partizipieren kann, wird gleichgesetzt mit sozusagen einem Gesellschaftskonzept, nämlich der freien Gesellschaft sozusagen. Ja, dann erstmal so ein paar Eckdaten zu Richard Matthew Stallman, der auch in, sag ich mal, Hackerkreisen viel vor allen Dingen bekannt ist unter seinem Kürzel RMS. Das ist ein US-amerikanischer Programmentwickler und Aktivist für freie Software, der lebt auch noch. Von 1971 bis 1984 war er Mitarbeiter am AI Lab des MIT. Also AI meint nichts anderes als Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Und ja, das MIT ist halt das Massachusetts Institute of Technology. Ja, Herr Stallman ist der Begründer des sogenannten GNU, also GNU, beziehungsweise es wird auch häufig verbunden mit GNU Linux. Ja, dieses GNU ist sozusagen, sagt er selber, ein Witz sozusagen in Hackerkreisen. Wir bezeichnen etwas, ohne selber zu sagen, was es ist, sondern einfach nur zu sagen, also das, was sich auf sich selber verweist, nämlich GNU is not Linux. Und ist noch not Unix. Unix ist auch ein Betriebssystem. Also das Betriebssystem schlechthin, wo mit viel gearbeitet wurde bis dato. Außerdem ist er erster Präsident der Free Software Foundation, die ist auch von ihm selbst gegründet, da er ja auch noch lebt, hat er den Vorsitz auch noch nicht abgegeben. Ja, und er ist der Entwickler der GNU GPL, GPL meint General Public License, komme ich auch nochmal sozusagen dann jetzt im Weiteren nochmal drauf zu sprechen. Ja, im Text, also der Text beginnt halt damit, dass er erklärt, dass in seiner Anfangszeit, als er bei dem MIT gearbeitet hat, die Software jedem Hacker, wie er es bezeichnet, frei zugänglich war, der sie gerade brauchte. Und ja, dass also die sehr rigoros sozusagen mit ihrem Softwareprogramm sozusagen umgegangen sind. Also wenn jemand was geschrieben hatte und der andere brauchte irgendwie Teile sozusagen, dann hat er gesagt, ah, gib mir mal den Source Code, damit ich das irgendwie bearbeiten kann und für meine Zwecke verwenden kann. Das war also kein Problem. Und er beschreibt es dann auch, also mein Handout ist so lang geworden, weil ich die ganzen Zitate dann jeweils auch direkt mit eingebunden habe, dass er dieses Prinzip, also das Sharing of Software Prinzip sozusagen, dass er das auch nicht dieser Gemeinschaft beim MIT sozusagen nur zuschreibt, sondern es war halt generell überall so. Und dass das halt dieses Prinzip ungefähr so quasi so alt ist, wie man auch Rezepte beim Kochen untereinander ausgetauscht hat. Wichtig, was ich jetzt noch eingefügt habe, da kommt er nur in der Fußnote drauf zu sprechen, dass er Hacker hier im Sinne verwendet von, also in der Bedeutung someone who loves to program, who enjoys playful cleverness or the combination of the two. Also zwar, was ich jetzt noch auch eingefügt habe, was sag ich mal massenmedial häufig unter Hacker verstanden, / missverstanden wird, ist der sogenannte Cracker. Auch über diesen Begriff ist man sich nicht so ganz einig, aber ich habe gedacht, nur einfach um so eine, sag ich mal, Differenzierung reinzubringen, ist das eigentlich ganz wichtig, und damit ist halt dieser Security Breaker sozusagen gemeint. Und wenn Stallman auf Hacker Bezug nimmt, dann meint er halt diese, vielleicht was man heute so unter Nerd verstehen würde. Ja, also dieses Prinzip, dass die Software halt jedem frei zugänglich war, der sie dann brauchte, das änderte sich dann sehr drastisch Anfang der 80er Jahre, als dann sogenannte Softwarefirmen sozusagen aus dem Boden schossen und die dann begannen, ihre entwickelte Software dann mit Lizenzen auszustatten. Kennt ja jeder, dass man okay klicken muss, um das überhaupt verwenden zu dürfen. Das hatte dann aber die Konsequenz, dass der Nutzer jetzt weder Veränderungen am Programm vornehmen durfte, noch dieses Programm weiter verbreiten durfte. Für Stallman war das gelinde gesagt eine Katastrophe, weil damit dieses Konzept sozusagen, was sie vorher hatten, vollkommen miteinander auseinanderbrach. Und für ihn bedeutet es halt wirklich eine Beschneidung des freien Informationsflusses, des freien Informationenaustausches. Und für ihn war es wirklich, wie er es nennt, antisocial, unethical und auch einfach simply wrong. Und ja, also für ihn war das gleichbedeutend damit, dass man sozusagen seinem Nachbar, wie er es in dem Zitat dahinter ja auch beschreibt, man darf seinem Nachbar nicht mehr helfen. Es wird sozusagen gesetzlich sogar verboten. Ja, warum das sozusagen passieren konnte, dafür stellt er drei Fehlannahmen seitens des Normalbürgers, habe ich es jetzt einfach mal genannt, fest. Nämlich erstens, dass die Softwarefirmen das naturgegebene Recht hätten, einen Monopolanspruch auf das Erstellen und Verwenden von Softwareprogrammen zu erheben. Allerdings, und was dabei immer also dann doch in den Hintergrund gerät, was man sich als Nutzer vor Augen führen muss, es ist halt sozusagen, es ist kein Menschenrecht, es ist nicht sowas Essentielles wie Wohnen, Arbeiten, Leben sozusagen, sondern es ist etwas, was wir in Anführungszeichen gesetzlich festgegeben haben. Wir sichern ihnen per Gesetz dieses Monopolprinzip zu. Und was ich halt da auch, deswegen habe ich das Zitat dahinter auch nochmal rausgegriffen, was ich interessant fand, er stellt halt wirklich dieses Artificial Government Imposed Monopoly sozusagen gegenüber dem User's Natural Right to Copy. Also der Nutzer sozusagen, der hat das naturgegebene Recht auf seiner Seite, die Softwarefirmen nicht. Ja, dann die zweite Fehlannahme ist, dass wir als Nutzer uns eigentlich nur dafür interessieren sollen, dass die Software, die wir benutzen, dass die auch funktioniert. Und uns aber überhaupt nicht dafür interessieren sollen, dass wir im Prinzip, wenn wir diesem Lizenz sozusagen Gebrauch zustimmen, dass wir damit letztendlich auch einer Form von Gesellschaftsordnung zustimmen, die, die da, sage ich mal, indem wir das unterschreiben, ja, der wir die Handhabe geben. Und die dritte Fehlannahme war, dass der Normalbürger halt denkt, ah ja, wir brauchen die Softwarefirmen, weil sonst gibt es ja keine gute Software. Das schließt sich ja insofern schon aus, weil es ja in den Jahren davor, wo es diese Firmen noch nicht gegeben hat, hat es ja Software gegeben, die funktioniert hat. Ja, also dieser Umschwung sozusagen von frei zugänglicher Software zu eben lizenzierter Software hat Stallman zu der folgenschweren Entscheidung gebracht, dass er selber ein eigenes Betriebssystem entwickeln wollte und auch entwickelt hat, das wiederum ausschließlich auf sogenannter freier Software basiert und dass er das schreibt. Also ich fand es, sage ich mal, wie er das halt geschrieben, also deswegen auch das Zitat dahinter, also with a free operating system we could again have a community of cooperating hackers and invite anyone to join. Also es ist sehr missionarisch sozusagen, was er davor hat. Also auch ideal, wir können ja dann nachher mal diskutieren, inwiefern das sozusagen überhaupt praktikabel, inwiefern das umsetzbar ist. Ja, dann, jetzt habe ich die ganze Zeit über freie Software geredet. Was versteht Stallman denn eigentlich unter der Free Software? Also es gibt sozusagen vier Punkte, die ganz zentral dafür sind. Erstens, der Nutzer entscheidet uneingeschränkt darüber, wie das Programm zu funktionieren hat. Zweitens, der Nutzer kann das Programm nach seinen Wünschen formen, wie er es halt gerade braucht. Und drittens, der Nutzer darf Kopien des Programms erstellen. Und viertens, der Nutzer hat das Recht, veränderte Versionen des Programms auf den Markt zu bringen. Also all das, was die Lizenzen sozusagen verboten, möchte er sozusagen wieder sichern durch die Free Software. Lustig ist, dass er auch gesagt hat, dieser Begriff muss jetzt erst eingeführt werden, obwohl er im Prinzip, also die freie Software war ja vorher schon da, aber der Begriff muss erst eingeführt werden, nachdem es halt nicht mehr gegeben ist, dass die Software frei austauschbar ist. Wichtig für ihn ist auch die Unterscheidung von, also Free Software meint jetzt nicht, dass die kostenlos zur Verfügung steht, also nicht gratis. Und also im Gegenteil, er spricht sich halt dafür aus, ja, wenn ein Programmierer ein tolles Programm geschrieben hat, dann darf er daran natürlich auch verdienen, indem er es verkauft. Aber er muss halt sich immer dabei im Hinterkopf behalten, derjenige, der das dann kauft, der hat auch die freie Verfügungsrecht sozusagen darüber. Also er darf sich all dieser aufgestellten Prämissen bedienen, die er halt für Free Software sozusagen definiert hat. Ja, dann noch wichtig ist die Unterscheidung, er macht sozusagen einen Gegenbegriff zu Copyright auf, nämlich das sogenannte Copyleft, er mit halt meint, dass der Nutzer das Programm innerhalb dieser vorgegebenen Regeln, die er da aufgestellt hat, verändern darf. Er darf aber von seiner Seite aus eben keine Restriktionen einfügen. Also er darf jetzt nicht sagen, okay, ich bediene mich jetzt hier und hier und hier und nehme dann das, was ich brauche, mache da was ganz Tolles Neues draus und dann verkaufe ich es für teuer Geld und ihr dürft es nicht weiterentwickeln, sozusagen. Ihr dürft es nicht weiter verändern. Ja, und das meint auch diese GNU GPL, diese General Public License, die er dann in dem Rahmen dann auch mitentwickelt hat, die halt dann wirklich das oberste Ziel sozusagen festlegt, dass auf der einen Seite die Freiheit jedes Nutzers gewahrt bleibt und dann auf der anderen Seite aber auch die Freiheit der gesamten Community sozusagen auch weiter im Fokus bleibt. Ja, zum Ende des Texts macht er nochmal eine Unterscheidung zwischen Free Software und Open Source. Also Open Source zum Beispiel wäre jetzt auch dann der Raymond dann auch eher zuzuordnen in dieser Bewegung. Und er entscheidet sich aber bewusst weiterhin den Begriff Free Software zu verwenden, weil für ihn ist halt dieses Betonen der Freiheit, des Konzepts sozusagen der Freiheit in seiner eigenen Ideologie, wenn man so will, dass das halt das Oberste bleibt. Ja, und dann ganz am Ende fordert Stormin seinen Leser auch nochmal ganz explizit auf, dass er sich seiner Fragilität, seiner Freiheit auch bewusst wird und dass er für sie kämpft. Also wenn sie gefährdet wird, zum Beispiel durch sowas wie Softwarefirmen, die Rechte des Nutzers einschränken wollen, dass er dann auch dagegen angeht und sagt, hey, das könnt ihr nicht mit mir machen. Ja. Das war für mich so das Essentielle aus dem Text, was auch für, sage ich mal, im Hinblick auf unsere Seminarsdiskussion so die wichtigsten Punkte sind. Jetzt wäre nur die Frage, wie seht ihr dieses Konzept? Findet ihr das zu idealistisch gedacht? Denkt ihr, ja, ist ein guter Ansatz, aber es ergeben sich irgendwelche Probleme, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur technischer Seite? Ja, würde ich mal weitergeben.
Ja, also ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Aber ich sag mal, wenn man dann damit Geld verdienen will, wird es halt schwer. Also weil wenn ich was entwickle und dann gebe ich es frei, dass jemand da halt was verändern kann, also dann muss man da auch eine Art Lizenzierung betreiben oder spricht es sich ja dagegen aus. Letzten Endes kann man ja nicht nachprüfen, was ich oder was jemand anders da gemacht hat. Also wenn es immer wieder weiterentwickelt wird, kann man vielleicht nur einmal dafür Geld kriegen, aber nicht laufend. Also so wenn man jetzt irgendwie, wie jetzt bei den Musik-GEMA-Gebühren zum Beispiel, dass man die ganze Zeit irgendwie zahlen muss.
Richtig. Also was wahrscheinlich Stormin würde jetzt gegen argumentieren, ja, du verlierst sozusagen erstmal nur gewisse Zeit, aber, also weil die Nutzer ja dann auch selbstständig wieder Veränderungen und Verbesserungen mitunter dann auch an deinem Programm sozusagen vornehmen, aber du bist ja wiederum dann dazu aufgefordert quasi schon auch dann wiederum diese verbesserten Programme zu nehmen, die wiederum zu überarbeiten und dann kannst du sie wieder verkaufen sozusagen. Also für ihn, glaube ich, stellt sich das Problem in seiner Ausführung nicht so hundertprozentig.
Also ich finde es ein bisschen problematisch, dass er jetzt zum Beispiel halt solche Quellcodes mit Kochrezepten vergleicht, weil daran sieht man ja eigentlich, dass er aus das halt in der Zeit, also dass das Klima oder die Zeit, aus der er halt stammt oder in der er angefangen hat, das war ja die totale Anfangszeit, das ist ja das totale totale Pionierzeit des Computers und so weiter und von Software gewesen. Und da war das wahrscheinlich noch so, dass man das wie Kochrezepte behandeln konnte. Aber jetzt mittlerweile hat sich ja der Status geändert von Software. Also jetzt haben wir ja nicht nur jetzt haben wir ja viel mehr Nutzer, die nicht selbst Programmierer sind zum Beispiel, also natürlich viel, viel mehr. Und deswegen ist es vielleicht irgendwie problematisch, also weil sich jetzt halt die Software, weil die nicht mehr, weil die eben jetzt vielleicht wertvoller oder komplexer oder auch potenziell gefährlich auch sein kann. Und man muss ja teilweise, also zum Beispiel irgendwie, man muss ja jemanden, das wäre ja schon gut, wenn man jemanden zur Verantwortung ziehen könnte, wenn er irgendwas macht, was dann am Ende ein Virus ist oder so. Und wenn man das nicht kann, dann ist das vielleicht auch ein Problem. Also wenn jeder rumbasteln darf und so. Und man nicht sagen kann, also nicht einfach eine Firma dann anklagen kann, wenn irgendwas schief geht oder so. Wenn man das nicht kann, dann könnte es ja vielleicht ein Problem auch geben.
Aber was genau hat sich denn verändert? Sie haben gesagt, das war in den Urzeiten.
Da war das eine In-Group,
ne, ja, die damit. Was ist genau der Anlass oder was ist der, worin besteht dieser Umschwung? Was ist da anders geworden?
Dass es jetzt auf einem Markt ist vielleicht.
Genau. Ja. Genau. Ja. Also ich denke, dass man so einen Begriff wie Kommerzialisierung an dieser Stelle ins Spiel bringen kann. Also Leute haben gemerkt, also diese Hacker haben gemerkt, dass sie mit Software Geld verdienen können. Und dass es dafür einen riesen Markt gibt. Und dass Computer in Unternehmen, das waren ja die ersten Anwendungen, eine Menge Möglichkeiten, neue Möglichkeiten bieten. Und das Ganze ist ja jetzt nicht nur so, dass wir an sowas wie Heim-PCs und sowas denken, das sozusagen zuletzt erst, aber davor hat ja eine ganze Reihe von Informatisierungsprozessen oder ICT-Implementierungen schon in der Industrie und in der Produktion stattgefunden. Und diese Informatisierung auch noch weitere Arbeitsfelder und Tätigkeitsbereiche. Die lag sozusagen in der Luft. Ne? Das war nicht aufzuhalten. Aber das, was sozusagen entscheidend die Bedingungen verändert hat, die hier kritisiert werden, das ist die Kommerzialisierbarkeit von Software. Und wenn Sie diesen Gedanken der Kommerzialisierbarkeit weiterverfolgen, dann kommen wir, glaube ich, noch auf ein paar andere Punkte, die hier entlang dieser Missverständnisse, von denen die Rede ist, dann so ein Stück auf den Stallman zurückschlagen, weil er offenbar auch ein paar Dinge nicht kapiert hat. An der Stelle, wo es halt um diese Kommerzialisierung geht. Und einen Punkt haben Sie angesprochen. Ne? Wenn man ein Produkt kauft, dann will man auch irgendeine Art von Gewährleistung haben.
Ja, wenn man so einen Cracker vermutet man wirklich eher in dieser freizügigen Software-Welt. Den vermutet man nicht, wenn man was kauft, wo Microsoft draufsteht oder irgendwas anderes. Mhm.
Ja. Ja, also Gewährleistung für Produkte ist eine Sache. Wenn Sie eine Software kaufen und okay, Sie haben jetzt das Recht, mit dem Quellcode zu machen, was Sie wollen, dann wird aber natürlich der Lieferant auch sagen, ich kann dafür keine Garantien übernehmen. Was du damit machst, ist dein Ding. Und wenn du damit dein Unternehmen vor die Wand fährst, habe ich damit nichts zu tun. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, weil wir sind das gewöhnt, dass wir für die Waren, die wir kaufen, auch eine gewisse Gewährleistung in Anspruch nehmen können. Das ist Gesetz. In dem Moment, wo man jetzt Software als Ware auf den Markt bringt, gelten natürlich die Gesetze auch für Software. Dann muss man diskutieren, ob man das haben will oder nicht. Ne? Oder welche Kommerzialisierungsvarianten man will. Also Sie haben ja eben die GEMA angesprochen. Ne? Wäre ja auch ein Modell. Aber es gibt noch ein paar andere Punkte, die jetzt diesen Kommerzialisierungsprozess gewissermaßen flankieren und die halt einige der Probleme, die hier aufgeworfen werden, auch in etwas anderes Licht rücken. Also außer der Gewährleistung, was würde ich sagen, was ist dann noch entscheidend?
Also ich denke auch, dass das Urheberrecht da entscheidend ist. Insofern, was er jetzt kritisiert, dass wir denken, das gehört unter Urheberrecht, und dann denke ich mir, warum sollte es nicht unter Urheberrecht fallen, wenn jemand eine Software kreiert. Ich weiß jetzt nicht, muss man Patente bestimmt auch anmelden. Und dann haben wir ja schon den Fall, dass man nicht einfach Patente klauen kann.
Genau.
In so einem Fall, das wäre ja, Weiterentwicklung der Software wäre jetzt einfach die Ideen eines anderen aufgreifen und mich damit bereichern. Obwohl ich nur, ist ja genauso, als wenn man ein Lied klaut und das ein paar Instrumente dazufügt und sagt, ja gut, habe ich jetzt ein neues Lied kreiert.
Oder nur einen anderen Umschlag drum macht.
Ja, genau. Also da denke ich, es muss unter Urheberrecht.
Genau, also weil ja sonst niemand einen Anreiz hätte, was kommerziell zu verwerten, wenn dieses Produkt nicht irgendwie geschützt wäre. Ne? Wenn jeder mal das anbieten könnte, dann hat ja ein Unternehmen dann kein Geschäftsmodell mehr. Also die Kommerzialisierung verlangt gewissermaßen, dass es sowas wie Patentrecht oder Patentschutz, Gebrauchsmusterschutz, Warenmusterschutz und Urheberrechtsschutz und sowas gibt. Sonst ist die Kommerzialisierung sozusagen an ihrer Basis schon fragwürdig. Okay, was sind noch andere Dinge?
Die hatten sich noch gemacht. Vielleicht hat er einen zu sehr, sagen wir mal, wissenschaftlichen oder universitären Gedanken, weil sowas kennt man ja, sagen wir mal, Martenfeld, das hat schon jemand untersucht und dann greift man es nochmal auf, weil es da irgendwie neue Entwicklungen gibt. Und natürlich muss er erkenntlich machen, von wo er die Gedanken hat in seiner Arbeit, aber da gibt es dann in dem Sinn keinen Patentstreit. Also es kann immer wieder weitergeführt werden und eine Prämisse halt das kenntlich zu machen und dann neue Gedanken zu machen. Also ich denke mal, dass er da vielleicht zu sehr drin ist.
Ja. Genau da haben Sie einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen. Das Ganze, Sie haben es ja angerissen, kommt vom MIT, große amerikanische Universität. Der Stallman wird auch als der letzte große Hacker dargestellt. Das ist in dem zweiten Text, beziehungsweise es ist ja ein relativ dickes Buch, Hackers, wird das dargestellt oder wird er so dargestellt als der letzte große Hacker. Und vor ihm gab es schon eine ganze Reihe weiterer Hacker. Das ist so eine ganze Kultur, die da entstanden ist, mehrere Generationen, so baut es der Levy auf. Die sich alle an den Prinzipien der Wissenschaft, könnte man sagen, orientiert haben, was die Verbreitung dieser Quellcodes anbelangt. In der Wissenschaft
spricht man ja auch davon, okay, wir sollten unsere Quellen offenlegen, wir sollten unsere Texte möglichst auch offenlegen, da kommt das Stichwort Open Access ins Spiel, wo dann andere wiederum darauf zugreifen können und damit arbeiten können und diese Dinge weiterentwickeln können. Und genau das ist der gleiche Gedanke, der sich hier auch in der Open Source Gemeinschaft wiederfindet. Ganz genau. Sie haben auch die Kommerzialisierung, oder wir reden jetzt hier auch über die Kommerzialisierung. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch noch ganz wichtig, Sie haben gesagt, in den 80er Jahren begann dieser Wandel. Der Wandel begann schon früher, und zwar 69. In diesem Jahr, 1969, in diesem Jahr gab es ein ganz entscheidendes Gerichtsurteil, was die Kommerzialisierung von Software erst initialisiert hat. Bis in dieses Jahr vertrieben die ganzen Hardwarefirmen die notwendige Software zur Steuerung ihrer Hardware immer kostenlos mit ihren Geräten mit. 1969 hat ein Gerichtsurteil in den USA festgelegt, dass gegen IBM, dass diese Trennung vollzogen werden muss zwischen Hard- und Software. Und ab dem Moment entstand der Softwaremarkt. Also nicht erst seit den 80ern, sondern schon 69. Das ist natürlich ein Prozess, der sich dann in den 80er Jahren, der ein neues Level in den 80er Jahren erreicht. Auch noch zum geschichtlichen Hintergrund. Anfang der 80er Jahre gab es verschiedene Unternehmensausgründungen aus dem MIT. Große Softwarefirmen. Ich glaube, Stallman spricht davon. Wir werden spätestens auch nächste Woche bei dem Raymond-Text nochmal davon hören. Die dann die Hackergemeinschaft des MIT sozusagen zerrissen hat. Das heißt, diese Softwareunternehmen haben die Hacker aus dem MIT abgeworben und ließen die jetzt für sich programmieren. Und damit entstand halt auch wiederum eine neue Qualität auf dem Markt, mit Blick auf die Kommerzialisierung von Software. Das ist so, also das muss man so wie so einen langsamen Prozess sich ansehen. Genau. Aber was gibt es denn sonst noch so für Folgen, was die Kommerzialisierung anbelangt, wo wir jetzt gerade eben auch schon waren? Also was sehen Sie sonst noch so als Risiken durch die Free Software, durch diesen Free Software-Gedanken oder den idealisierten Software-Gedanken?
Dass vielleicht der Gedanke auch auf andere Zusammenhänge vielleicht überträgt. Also wie zum Beispiel auf das Urheberrecht beim Film oder so. Also so, dass wir jetzt mit einer YouTube-Community es zu tun haben, wo dann auf einmal auch, also wo das ja auch dann aufgeweicht wird, wo die Rolle des Künstlers quasi irgendwie neu jetzt in Frage gestellt wird. Wo dann auch alle dran rumarbeiten dürfen. Oder nicht. Oder wie. Also das ist dann halt die Frage. Weil das in einem ähnlichen Feld, in einem ähnlichen Kontext dann auftaucht und dann. Ja.
Es gab ja zum Beispiel auch vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Monate oder ein Jahr mag es jetzt her sein, diese junge Buchautorin. Wer kann sich an sie nicken? Können sich an den Fall erinnern?
Die hat, glaube ich, kopiert. Also ich weiß den Namen nicht, aber da gab es noch einen riesen Gerichtsstreit. Deswegen, die hat irgendein Buch kopiert und hat das an der Art praktisch als Erstausgabe ausgegeben.
Die Sexolotl Roadkill, der Titel?
Kann sein, ja. Ich glaube, Lange heißt die. Nee,
ich komme jetzt auch nicht drauf, aber der Titel ist die Sexolotl Roadkill.
Es waren Passagen, die sie kopiert hat aus dem Internet. Und ihr Argument war dann, naja, wir leben ja heute in einer quasi offenen Gesellschaft, in der Kopieren allgegenwärtig und normal ist und die etablierten Literaten sollten sich mal nicht so anstellen, wenn man ihre Texte kopiert, denn es gehört ja heute schließlich zum Kulturgut, dass man das tut. Genau.
Aber, wenn Sie
bitte.
Wenn Sie die Geschichte der, ich sag mal, der sozialen Medien und der Vorgänger dessen, was wir heute im engeren Sinne als soziale Medien bezeichnen, sich anschauen. Also zum Beispiel Tauschbörsen oder sowas. Die hat es ja auch relativ früh gegeben für Musik. Es hat auch spektakuläre Prozesse vor amerikanischen Gerichten gegeben über diese Tauschbörsen. Die Open-Source-Bewegung sitzt mit Linux relativ fest im Sattel, aber auch nur deshalb, oder unter anderem vor allen Dingen, denke ich mal, deshalb, weil es für Linux als Open-Source-Produkt eben ein Business-Modell gibt. Und kein Unternehmen, das Linux einsetzt, oder nur ganz wenige, die halt die Größe haben, sich das leisten zu können, entwickeln diese Software selber, sondern die bedienen sich bestimmter Softwarehäuser, die mit Linux arbeiten. Das heißt, die Unternehmen bezahlen dann nicht für die Software irgendein fertiges Paket ihr Entgelt, sondern die zahlen im Grunde für eine Open-Source-Lizenz und dann eine Anpassung dieser Software an ihre eigenen Bedürfnisse. Aber sie haben jemanden, der das macht, und damit können Software-Spezialisten Geld verdienen. Aber bei den Tauschbörsen war es ja so, dass in großem Stil die Urheberrechteinhaber, also die Künstler und dann eben auch die Platten-Major-Unternehmen, dass die sozusagen um ihre Einnahmen gebracht wurden, und das freie Downloaden von allem möglichen Content im Internet war so eine Phase in der Entwicklung, in der über Urheberrecht nur relativ wenig nachgedacht worden ist. Das Zeug ist halt da und man kann es downloaden und man muss dafür nicht gleich irgendwie was bezahlen. Und so ist, denke ich, so eine Nutzungsgewohnheit etabliert worden, dass eben alles im Internet entweder gar nichts kostet oder wenn überhaupt, dann nur sehr, sehr wenig, aber überwiegend eben gar nichts. Und dass man eben auch vom Internet, von Internetangeboten erwartet, dass sie kostenlos sind. Aber jetzt beobachten Sie ja in letzter Zeit eine immer tiefer in diese Strukturen eingreifende, ich sag mal zunächst mal rechtliche und gesetzliche Durchdringung und eben auch eine fortschreitende Kommerzialisierung. Auch das, was sozusagen beim ersten Anschauen kostenlos ist, setzt natürlich die Betreiber in den Stand, mit diesem Angebot Geld zu verdienen. Ne, also für Facebook, für ihr Facebook-Profil oder ihren Facebook-Account oder so zahlen sie jetzt kein Geld, aber indirekt finanzieren sie natürlich diese Leistung, die Facebook für sie erbringt, indem sie zu einem Objekt von Werbung werden oder indem sie zu einem Objekt von anderen kommerziellen Prozessen werden, indem ihre Adressen verkauft werden oder ihre Profile für Werbezwecke verkauft werden und so weiter. Das heißt, wir beobachten im Laufe der Zeit über diese graswurzelartigen Anfänge hinaus und über diese Tradition in den Wissenschaften, aus denen heraus ja diese Technologien entstanden sind, eine zunehmende Regulation oder Reglementierung der Verhältnisse unter gesetzlichen und unter kommerziellen monetären Gesichtspunkten. Also was wir tatsächlich tagtäglich in immer wieder neuen Facetten erleben im Moment ist, dass dieses große neue Tool, dieses Internet mit allen Optionen, allen Chancen, Möglichkeiten, die es bietet, dass das zunehmend eingefangen wird von den Institutionen, die wir in der Gesellschaft etabliert haben, also zum Beispiel vom Rechtssystem. Dass es zunehmend reguliert wird, zunehmend den Bedingungen unterworfen wird, unter denen wir sonst Handel treiben, Produkte an Märkte bringen, Produkte erwerben, Dienstleistungen und so weiter erwerben und so fort. Und das Internet war offenbar ein oder ist offenbar noch immer und wahrscheinlich noch für eine ganze Weile ein Bereich, in dem sozusagen dieses Innovationspotenzial, die Menge der Möglichkeiten, immer größer ist als die Anzahl der Chancen, das sozusagen regulativ einzufangen. Deshalb ist diese gesetzliche Handhabe auf das Internet immer sozusagen nacheilen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass das Internet eben auch wirklich international ist und nationales Recht halt immer Schwierigkeiten hat, auf bestimmte Angebote zu reagieren. Und wenn aus den USA irgendwelche nationalsozialistischen oder narzisstischen Inhalte angeboten werden, dann kann nach deutschem Recht darauf nicht zugegriffen werden. Das heißt, das Zeug ist on air und man kriegt es nicht weg. Und deshalb gibt es ja eben auch mit in vielen anderen Ländern diese Regulationsprobleme mit dem Internet. Und das, was juristisch an einer Anzahl ganz handfester Beispiele gezeigt werden kann, das finden wir in anderen Bereichen, also wie zum Beispiel dem ökonomischen Umfeld auch. Und wir finden es auch im kulturellen Bereich. Also da, wo sozusagen Internetangebote an jeweils lokale, nationale Kulturen angepasst werden. Das ist nicht nur eine Frage der Sprache, sondern auch eine Frage des Inhalts, der zulässig ist. Und des Inhalts, der toleriert wird. Denken Sie an islamische Länder, in denen halt bestimmte Bekleidungskonventionen, die wir hier im Norden und Westen ganz normal finden, halt nicht toleriert werden. Ne? Also Frauen unverschleiert und solche Geschichten, das geht halt gar nicht. Ne? Deshalb wird auch da regulativ auf den Content eingewirkt, der im Internet angeboten wird.
Ich finde das sehr gut, was du da bis jetzt gesagt hast, weil da sehr viele Geschlossenheits... Wir haben ja immer noch dieses Paradigma von Offenheit und Geschlossenheit. Sehr viele Geschlossenheitsaspekte jetzt gerade erwähnt wurden von Gebhardt. Aber auch sehr viele Prinzipien bereits indirekt angesprochen wurden. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass jetzt gerade die Internationalität angesprochen wurde. Das heißt, das Internet ist ein international verfügbares technisches System. Das heißt, darüber hinaus, dieses technische System ist dezentral organisiert. Es gibt überall auf der Welt Server, die stehen. Das heißt, wenn ein Server ausfällt, werden die Daten über andere Server geleitet, sodass eigentlich, was ja eigentlich auch die ursprüngliche Idee des Internet war, ein Ausfall des Systems so gut wie nicht möglich ist. Und wir haben, was zum Beispiel die Dezentralität anbelangt, eines der ersten Prinzipien. Das ist jetzt kein originäres Prinzip, das das Internet nur trifft. Überlegen Sie zum Beispiel oder erinnern Sie sich an unsere Unterhaltung über den Buchdruck. Der Buchdruck hat sich innerhalb von kürzester Zeit massiv verbreitet. Die Technik wurde zwar noch von Meister zu Lehrling weitergegeben, aber bereits bis in die 1570er Jahre gab es über 250 Druckorte in Gesamteuropa. Das heißt, nach knapp 100 Jahren später. Und das ist auch ein Zeichen für die Dezentralität oder Dezentralisierungsmechanismen eines neuen Mediums. Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, ist die Akzeleration. Akzeleration, was ist damit gemeint? Kann sich jemand von Ihnen was darunter vorstellen?
Also, was heißt es erstmal Beschleunigung? Mhm.
Was könnte das bezogen auf zum Beispiel das Internet oder den Buchdruck
sowas
bedeuten?
Das, was eben angesprochen wurde, dass man im Internet immer hinterherhinkt mit dem Recht oder so. Also, dass man dann erst im Nachhinein immer dann andere Prinzipien dann generiert erst dafür oder Regularien oder Rahmenbedingungen oder sowas. Mhm. Dass aber quasi der Gegenstand selber sich da immer entzieht und da immer fortschreitet.
Mhm. Das wäre jetzt mit Blick auf das Geschlossenheitsparadigma. Die Akzeleration.
Ich hätte jetzt vielleicht auch einfach gesagt, der Informationenfluss, der genau. Sich so stark beschleunigt. Genau.
Durch die massenhafte Verbreitung des Drucks, durch die massenhafte Verbreitung und des Internets wird natürlich auch die Informationsverbreitung extrem beschleunigt. Auch hat Herr Rusch eben und das hängt damit auch wiederum zusammen, die grundsätzliche Verfügbarkeit von Daten angesprochen. Jetzt waren hier gerade eben Musikdaten angesprochen. Man kann sich darunter natürlich alle möglichen Arten und Facetten von Daten und Informationen vorstellen. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Stunden immer wieder diskutiert haben. Die Offenlegung von Informationen, zum Beispiel auch staatlichen, regulativen Informationen, behördlichen Informationen, privaten Informationen. All das ist natürlich auch ein Prinzip oder ein erkennbares Phänomen, was diese Open-Bewegung mit sich bringt. Das Prinzip der Disponibilität, der Verfügbarkeit von Informationen und Daten. Damit einher soll, ich formuliere es extra so, soll Transparenz gehen. Das heißt, es ist Ihnen, glaube ich, klar, dass jeder auf diese Informationen, auf diese Daten, auf diesen Quellcode, wie es jetzt hier bei Starman zum Beispiel war, zugreifen kann, sehen kann, weil in dem Quellcode, wir haben darüber eben, war das ein bisschen schwammig formuliert schon, jeder kann im Quellcode sehen, wer welche Passage geschrieben hat. Das steht da drinnen. Das heißt, der Autor bestimmter Passagen ist klar. Insofern kann er auch die Gratifikation oder das Lob oder wie auch immer dafür einheimsen, etwas Bestimmtes erstellt zu haben. Und das ist auch die wesentliche Idee dahinter. Es geht nicht primär bei der Free Software Foundation um kommerzielle Interessen. Natürlich müssen die Leute auch leben. Starman gibt Hinweise dafür, welche Kommerzialisierungsmöglichkeiten trotz Free Software möglich sind. Jetzt habe ich mich gerade etwas verloren. Trotzdem soll Transparenz durch eben die Offenlegung von Informationen erzeugt werden. Transparenz zeigt sich damit also als weiteres Prinzip des Open. Aber wer hat denn das Recht an Ihren Daten bei Facebook? Haben Sie die? Sie schütteln den Kopf da hinten in dem blauen Blazer.
Da gab es jetzt gerade wieder neue Bestimmungen, dass Facebook jetzt also wirklich sich als Rechtehaber unserer Daten ausgibt. Mhm.
Was bedeutet das für Sie?
Als vernünftiger Mensch weniger bei Facebook aktiv zu sein.
Werden Sie sich dran halten?
Ich hoffe es.
Das würde ja aber eigentlich, wenn das jeder so machen würde, den langsamen Tod von Facebook bedeuten, oder?
Wer sind?
Mhm. Warum?
Naja, ich finde es erschreckend, wenn man seine Rechte komplett abträgt. Also ich habe es von Leuten gehört, denen ihr Profilbild dann auf irgendwelchen Büchern erschienen ist, weil sie halt einfach wirklich das Recht für ihr Bild abgetreten sind. Und ich finde es, also wenn ich mir vorstelle, ich laufe durch die Buchhandlung und denke plötzlich, das bin ja ich auf dem Buchcover und weiß davon aber nichts. Das finde ich schon ziemlich erschreckend eigentlich.
Mhm. Wollten Sie noch was sagen?
Ich wollte nichts sagen. Okay.
Wir können nochmal zu dieser Frage von vorhin nochmal ein Stück zurückkommen und dann wieder da anschließen. Welche sind noch so Begleiterscheinungen von Kommerzialisierung beziehungsweise Missverständnisse, die bei Starman offenbar vorliegen, der ja also nicht, der irgendwie grundsätzlich Probleme hat mit diesem Kommerzialisierungsprozess, aber auch in gewisse, ich sag mal, Sackgassen sich manövrieren würde, wenn er sozusagen sein Programm radikal durchziehen würde. Also wenn Sie jetzt mal wirklich diese Idee ernst nehmen, die hier beschrieben ist, dass man diese freie Software oder diesen Begriff von freier Software lebt, was würde das für Folgen haben? Wohin würde das führen, wenn tatsächlich, angenommen, Sie wollen ein Textverarbeitungsprogramm nutzen und Sie kaufen sich jetzt so eine freie Software und dann können Sie damit bestimmte Dinge machen, aber bestimmte andere Dinge, die Sie auch machen wollen, können Sie nicht machen. Wie gehen Sie dann damit um? Werden Sie dann zu einem Programmierer oder einer Programmiererin oder fragen Sie dann jemanden, wie man irgendwie so einen Source-Code-Abschnitt irgendwo reinschieben kann, um das auch noch als Leistung zu haben? Wie würde das funktionieren?
Ich würde es vielleicht am ehesten machen lassen. Mhm. Weil also man wird auf jeden Fall nicht, es wird ja nicht jeder zum Programmierer werden, weil das geht halt nicht, brauchen wir nicht drüber sprechen. Mhm. Und deswegen am ehesten würde man dann wieder Dienstleistungen dadurch generieren, vielleicht. Ja? Also dass dann andere dafür zuständig sind, da was zu verbessern, zu verändern. Nach Vorgabe oder nach
ja.
Oder vielleicht.
Also, okay. Ja. Also das hätte ja dann doch vielleicht ein gewisses ökonomisches Potenzial, wenn man sich überlegt, dass man für die individualisierten Anwendungen, die man, an denen man interessiert ist, dann jeweils eine Dienstleistung in Anspruch nimmt.
Und das heißt ja dann, also wenn mir jemand beauftragt, der muss ja dann nicht unbedingt immer mal ethisch sein, der kann ja dann hohe Preise dafür verlangen. Also wenn man merkt, dass man nicht vom Programm her, aber für seine Tätigkeit. Also nicht, dass er da ein Programm sagt, das jetzt mir, aber er sagt, okay, eine Stunde rumprogrammieren kostet 1000 Euro als Beispiel.
Ja, ja.
Und da schafft man ja dann Abhängigkeiten, muss dann keine, also es gibt keine Grenze. Natürlich kann man sagen, okay, ich bin in der Idee von Stallman und sage, das bleibt irgendwie günstig, erschwinglich. Ich kann aber auch sagen, nö, wieso? Das hat man zum Beispiel bei. Wenn man jetzt Microsoft nutzt, okay, da bezahlt man einmal und hat dann alles. Also man hat einmal eine Aufwendung und die Programme sind, sagen wir mal, nicht so teuer, also nicht so dem Markt ausgesetzt. Also dass jeder sagen kann, meine Dienstleistung kostet 1000, die andere Dienstleistung kostet vielleicht 1500 Euro. Mhm.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Aber ich würde, wenn ich darauf eingehe, sagen, ja, aber wenn es so attraktiv ist, wenn es so wenige gibt, dann wird es doch in Zukunft, also in naher Zukunft, dann immer mehr Leute geben, die es anbieten. Und so wird wieder ein Markt entstehen und der Markt reguliert sich selber und dann werden die Preise dann auch wieder erschwinglicher. Was ich jetzt mehr denke, ist, dass vielleicht, insofern ist ein Produkt, das, ich sag mal, ich kaufe ja kein Produkt, was ich nicht gebrauchen kann. Oder wenn es mich nicht erfüllt, dann gucke ich mich auf den Konkurrenzmarkt um. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn ich halt nur ein Produkt habe, das kann man beliebig weiter eröffnen, dann würde sich quasi ein Monopol für diesen Programmierer herausbilden. Und so würde halt eine Konkurrenz schlechter oder schwieriger in den Markt kommen, weil die Eintrittsbarrieren dann größer sind. Insofern, dass die, dass das eine Produkt besteht, aber das kann ja beliebig weit wie oft neu programmiert werden und wieso sollte dann ein neuer sich versuchen, auf dem Markt zu etablieren? Mhm. Wo dann auch wieder, ja, schwierig.
Diese Monopolverhältnisse kennen wir ja von Microsoft.
Ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr, gut, das mussten die auch einschränken extrem.
Ja, aber da sehen Sie, dass dann in dieser Richtung auch wieder bestimmte gesetzliche Regulationsinteressen greifen, die dann Microsoft daran hindern, einen Browser mit dem Betriebssystem auszuliefern, solche Geschichten. Das war ja mal eine Zeit lang eine Diskussion. Aber der Punkt, den Sie eben angesprochen haben mit den hohen, möglicherweise hohen Kosten für solche Insellösungen oder Einzellösungen, das ist in der Tat, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man kann das ja beobachten am Beispiel von so proprietärer Software, die es ja gibt. Also gerade gestern war ich bei der RWE bei einer Veranstaltung und RWE hat schon vor längerer Zeit, vor 10 Jahren oder so, 12 Jahren, eine Software entwickeln lassen von einem Softwarehaus zur Steuerung der Netze, die RWE verwaltet. Und diese Software ist von Anfang an so angelegt worden, dass sie mit nichts anderem zusammenpasst. Das ist eine absolut auf den Kunden zugeschnittene Lösung, die so weit geht, dass sie sogar eigene Druckertreiber entwickelt haben. Also da ist nichts Modularisiertes. Da ist nichts, was von irgendwo als Baustein da reingemacht reingebaut worden wäre. Das alles vom Boden an aufprogrammiert worden. Mit der Folge, dass dieses Softwarehaus dadurch total unentbehrlich geworden ist für RWE. Niemand anders kennt dieses System. Niemand anders kann die Bugs da raushauen, wenn welche noch gefunden werden. Niemand anders kann das weiterentwickeln. Niemand kann Schnittstellen dafür entwickeln, außer eben diesem Softwarehaus. Das heißt, in dem Moment, wo jeder seine eigene Software weiterentwickelt, haben wir natürlich eine gigantische Zahl von proprietären Lösungen, von Einzellösungen. Und für diese Einzellösungen, die alle für sich ganz toll sein können, ne, weil jeder hat dann seine eigene Textverarbeitung und sein eigenes Malprogramm und seine eigenen Sampling-Software und so weiter und so weiter. Aber wer kann das weiterentwickeln? Wer kann da neue Schnittstellen dran andocken? Wie kann dieses ganze System neuen Anforderungen angepasst werden und so weiter? Wie kann auch die Kommunikation zwischen diesen proprietären Insellösungen organisiert werden? Wie können die Informationen austauschen? Also, langer Rede, kurzer Sinn, diese Idee von Stormen ist gut gemeint und funktioniert eigentlich auch unter so einem geschützten, in so einem geschützten Raum wie den Wissenschaften ganz gut, wenn sich alle an diese Regeln halten, die da gelten. Aber sozusagen im Markt ist es völlig kontraproduktiv, weil wir eben nicht zu Generationen von erschwinglichen und trotzdem leistungsfähigen und untereinander kommunikationsfähigen Lösungen kommen, sondern sozusagen einen Pfad vor Augen haben, der in Richtung auf Millionen, Milliarden von Einzellösungen geht. Das kann für viele Programmierer ein äußerst lukrativer Job sein, aber für den Nutzer von Software ist es unter Umständen ein Problem. Und angesichts dieser Perspektive ist es sozusagen aus ökonomischen Gründen auch gar nicht wünschenswert. Diese Monopolstellung von Microsoft ist auch nicht wünschenswert aus ökonomischen Gründen, weil da halt keine richtige Konkurrenzsituation ist. Ne? Also das sind so zwei Extreme, die hier so perspektivisch gegeneinander gestellt werden können. Das eine Extrem ist sagen die monopolistische Software, das monopolistische Softwareunternehmen, und das andere Extrem ist die dezentralisierte Einzelplatzlösung. Und dazwischen müssen wir das irgendwie ausbalancieren, also sowohl der Gesetzgeber als auch der Markt. Und das ist so ein Prozess, in dem wir auch drinstecken. Also die Marktmacht von Microsoft, die hatten das ja eben angesprochen, die wird schrittweise reduziert, auch weil zum Beispiel Open-Source-Produkte am Markt sind, die man frei downloaden kann, auch solche Office-Pakete und sowas, kennen Sie ja wahrscheinlich. Also da sind wir in so einer Balance. Und der Markt sucht sozusagen und auch die Rechtsordnungen und auch die Kulturen suchen sozusagen nach Lösungen, die langfristig tragbar sind.
Das ist ja auch das, in dem Zusammenhang auch das Problem, glaube ich, dass es da auch ein Verhältnis gibt zwischen der Produktion von der Software und der Nutzung der Software. Also dass man zum Beispiel, also wenn wir ein Monopol haben bei der Produktion der Software, dann haben wir bei der Nutzung ja möglichst, dann haben wir eine Flächendeckung bei der Nutzung. Also dann kann jeder seine Doc-Datei rumschicken.
Ja.
Dann kann jeder einfach, dann bekommt mal die Word, also fürs Word, und dann kann das wieder jemand lesen.
Ja.
Und so.
Ja.
Und genauso funktioniert das ja auch. Also man macht das ja auch. Es wird ja immer gesagt, schicken Sie Doc
und
oder PDF, aber sonst bitte nichts. Oder so. Und ja, oder man hat dann eben da viele Anbieter, viel Software, ja, und dann hat man eben das Problem, dass man dann sich nie austauschen kann bei der Nutzung.
Also man sieht das ja bei noch immer zwischen diesen beiden Welten, der Microsoft-Welt und der Apple-Welt. Die passen ja immer noch nicht wirklich zusammen.
Ja, ja.
Also
oder es gibt das
Argument für diese kommerzielle Software ist eben, dass sowas wie Disponibilität und Transparenz und Acceleration auch nur funktionieren unter Marktbedingungen.
Ja, also das mit dem Kommerz wird an der Stelle aber auch schwierig, wenn, also nochmal in Verbindung mit dem Monopol, wenn jetzt zum Beispiel Adobe, wenn da jetzt, keine Ahnung, bei denen irgendwer einbricht und sozusagen erschießt direkt einfach mal alle, weil er jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ich meine, dann gibt es keinen mehr, der dieses System, weil die das ja auch sehr unter Verschluss halten, ja, dann ist das, dieses System tot und dann stehen wir da. Und klar ist, also dass das sehr idealistisch gedacht hier ist und dass das auch, sage ich mal, so wie unsere Gesellschaft, unser Markt aufgebaut ist, so auch nicht funktionieren kann. Aber ich sag mal, so diese Grundideen finde ich an sich schon begrüßenswert. Also wenn man halt da eine Balance findet, dann wäre es sozusagen optimal.
Ja, was halten Sie denn von diesem Natural Right to Copy?
Das fand ich auch etwas problematisch, weil ich mir dann auch frage, so, da bin ich auch noch nicht so zu einer Endlösung gekommen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil auf der einen Seite, ja, also kopieren ist da, glaube ich, auch einfach das verkehrte Wort in dem Sinne. Also ich meine, also kopieren darf man nicht. Das ist ja dann auch das sozusagen mit dem Plagieren, mit dem Zitieren. Wenn man, ich meine, man kann es natürlich verwenden, aber man muss es kenntlich machen, dass man es verwendet. Und also einfach kopieren, also das funktioniert nicht. Er hat,
Sorry. Ich habe hier so langsam echt Probleme gerade. Erstens, nochmal. Stallman gibt in seinem Text auf Seite 14 bestimmte Kommerzialisierungsmethoden an, die wir hier auch gerade eben angesprochen haben. Zum Beispiel distribute free software collections on CD-ROM. Sell support, answering user questions, fixing bugs, adding major new features to software. Das sind alles Sachen, die Programmierer, die eigentlich ihre Software frei distribuieren wollen, die es ihnen ermöglichen, trotzdem Geld zu verdienen. Ja? Das heißt, eine Software muss nicht unbedingt proprietär sein, das heißt abgeschlossen sein, das heißt, dass nicht der Quellcode verfügbar ist, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die Stallman hier zum Beispiel gerade aufzählt. Das heißt, eine Monopolstellung von Softwarehäusern muss nicht gezwungenermaßen entstehen. Der Quellcode, wenn er offen liegt, kann von jedem benutzt und gelernt werden. Und das ist eben das Potenzial, das da drin steckt. Natürlich wird das nicht jeder machen, aber er wird sich vielleicht einen Programmierer ranholen, der ihm neue Features, ja, dafür muss man dann halt gegebenenfalls bezahlen, wenn man nicht dazu bereit ist, es selber zu machen oder das nicht machen kann. Natürlich, klar. Aber das ist, warum auch nicht? Und ich gehe auch mit deinem Argument gerade nicht ganz mit, dass Free Software eine unendliche Menge von dezentralisierten Einzellösungen bedeutet. Das, was man letztendlich programmiert, an eine Software dran programmiert, muss, so sagt es zumindest die Hackerethik, zurück in die Community gespiegelt werden. Das heißt, die Community nimmt diese Gegenstände, die Bugfixes, die neuen Features, wie auch immer, nimmt sie auf, implementiert, die Sachen werden in die Main-Software implementiert und dann wieder zurück an die Community gegeben. Genau so ist Linux entstanden. Genau so wird der Firefox produziert. Genau so wird Open Office, genau, danke, hergestellt. Das sind alles sehr erfolgreiche Beispiele für Free Software Praxis.
Also ja, ich sage ja nicht, dass es die nicht gibt, sondern ich habe ja nur zwei Extreme beschrieben. Also einmal das, was ich da bei RWE sehe, das ist sozusagen eine Entwicklung, die getrieben ist durch die Autorität der Programmierer und durch die Rolle, die die Programmierer einnehmen. Aber und die können dann eben auch entsprechende Preise verlangen. Also so eine Software, die ist natürlich richtig teuer. Das, was man im Internet vielleicht irgendwo sogar frei downloaden kann, weil es in alle möglichen Umgebungen reinpasst, eine App oder sonst wie was, das gibt es halt für solche Lösungen nicht. Die das muss alles da neu entwickelt werden und das ist entsprechend teuer. Und auf der anderen Seite gibt es diese, ich sag mal, monopolartigen Angebote, die aber im Prinzip zunächst mal einen gewissen Vorteil bieten, nämlich, dass sie erschwingliche Produkte, Massenprodukte auf den Markt bringen und, also so wie das mit Microsoft und IBM gewesen ist, ein Betriebssystem massenhaft etablieren, das einen Standard setzt und dieser Begriff des Standards und der Standardisierung ist auch ein ganz wichtiger Begriff, der auch mit Kommerzialisierung was zu tun hat, dass der Standard im Grunde die Voraussetzung dafür ist, dass sowas wie Konnektivität, sowas wie Disponibilität und die Beschleunigung und auch Transparenz entstehen kann. Wenn wir keine Standards haben, dann haben wir auch keine Transparenz. Wenn wir keine Standards haben, dann passt nichts zusammen. Wenn wir keine Standards haben, dann gibt es im Grunde keinen Markt, der groß genug ist, um diesen Standard zu günstigen Bedingungen anzubieten.
Ich meine, ich bin in dem RWE-Beispiel jetzt nicht drin, aber vielleicht habe ich da einen Denkfehler, aber für mich hört sich gerade dieses RWE-Beispiel dann auch wiederum eben nicht nach, sage ich mal, ne, dass die Programmierer die Hoherrschaft haben, also nach Free-Software an, sondern es ist ja genau das Gegenteil. Also das ist doch dann wiederum so eine Monopolisierung, die ja quasi nicht gewünscht ist. Also wenn RWE die, ne, das alles so, sage ich mal, frei sozusagen zur Verfügung stellen würde.
Machen die ja nicht.
Ja, aber das ist ja dann das Problem von RWE. Das ist ja dann nicht hätte. Das Problem von den
Programmierern. Die verdienen ja Geld mit Strom, nicht mit Software.
Ja, dann haben die das da aber nicht weit gedacht, oder?
Also doch, die haben gar kein Interesse daran, dieses System zu popularisieren, weil die ja auch nicht wissen, nicht wollen, dass ihnen andere in ihre Netzstrukturen und ihre Netzsteuerungssysteme reingucken. Das ist geheim gewissermaßen.
Ja, aber das ist ja genau dann das Problem mit dieser Monopolisierung. Also
nee. Ja, gut, es liegt auf einer anderen Ebene. Ne? Also in dem Moment, wo der Source Code sozusagen geschlossen ist und Microsoft da niemanden reingucken lässt, ne? Okay, gibt es da auch Betriebsgeheimnisse, ne? Wie eben dieser Source Code aussieht. Das ist richtig. Aber das Produkt ist sozusagen massenhaft am Markt. Und hier bei RWE haben wir ein Produkt, das es nur einmal gibt. Und wir haben einen Schwarm von Programmierern, ein großes Unternehmen, das damit sozusagen zu einem Weltunternehmen geworden ist, PSI, die dieses System entwickelt haben und die das System pflegen und die auch noch zwei, drei andere Konzerne, Energiekonzerne überzeugt haben, dass sie das brauchen. Und die sitzen jetzt als Programmierer mit sozusagen ihrem Know-how-Monopol an dieser Schnittstelle und müssen im Grunde, können alles fordern und RWE muss alles bezahlen, was die haben wollen, damit sie ihre Leistung sichern.
Ja, aber das war ja dann nicht klug von RWE gedacht. Also wenn die jetzt gesagt hätten...
Das ist die Frage. Ich glaube, dass die gar keine Alternative hatten zu dem Zeitpunkt und auch heute im Grunde keine Alternative dazu haben, irgendeine Software zu verwenden, die sozusagen spezifisch angepasst ist auf die Bedingungen und die Belange des Hauses. Aber darin liegt ja sozusagen dann die Macht der Programmierer. Also solche, das ist ja, SAP verdient ja auch das Geld mit der Anpassung der Software an Einzelunternehmen und trotzdem halten die so eine gewisse Balance zwischen Standardisierung und Individualisierung. Das ist im Grunde genau das Problem, mit dem wir es hier auch zu tun haben. Also nämlich diese Balance zwischen Massenprodukten am Markt, also in diesem Falle Disponibilität und Transparenz, beziehungsweise der Disponibilität, um dabei erstmal zu bleiben, der Zugänglichkeit, der Nutzbarkeit, auch der Anschluss, der kommunikativen Anschlussfähigkeit und der Kostenseite, ne? Also die nicht nur in Geld anfällt, sondern auch noch in anderen Währungen.
Ich hätte, glaube ich, einen ganz guten Vergleich, wie man das so mit den Free und Software, wenn man den Motor, den Benzin, Verbrennungsmotor, den ist ja in vielen Autos drin, viele verschiedene Marken, aber das Urding, also jeder entwickelt ihn irgendwie auch weiter, jetzt ausgenommen vom Wankelmotor, das ist ein anderes System, aber normale, was ich, Vierzylinder oder Sechszylinder, überall. Mhm. Und basiert alles auf einem Patent, weiß ich jetzt gar nicht genau drauf.
Aber die müssen ja bezahlen, um dieses Patent zu benutzen, oder mussten, ich weiß nicht, bestimmt abgelaufen.
Also dieses Urpatent ist sicher abgelaufen, aber sie werden laufend irgendwas Neues patentieren, ne? Irgendwelche Einzelnen.
Aber die müssen da ja zahlen. Der Urheber, der ist der Einzige, der verdient ja gut daran, dass sie das benutzen.
einmal praktisch zahlt, ist, jeder sagt ja von sich, gut, das mag ja auch wieder sein, aber er hätte den besten Motor, obwohl das Prinzip wahrscheinlich alles irgendwie dasselbe ist. Aber das wäre auch ein guter Ansatz eigentlich.
Einmal können Sie noch ein bisschen deutlicher machen, wo jetzt
also die Parallelität liegt? Also zu der Free-Software, man bezahlt praktisch einmal für was und muss halt so seine Dauergebühr bezahlen, vielleicht wie die GEMA. Und jeder hat aber dann die Möglichkeit, sein spezifisches Produkt daraus zu machen. Zum Beispiel jetzt die Marken, jetzt Mercedes, also jetzt habe ich jetzt mal, nehmen wir mal die Automarken für Software-Sachen, mein Mercedes, mein BMW und mein Citroën und entwickle mich da weiter, bin aber auch eigenständig irgendwo und greife trotzdem auf das Urrezept irgendwie zurück, muss aber dafür halt zahlen.
Das ist die Idee von Linux.
Okay.
Dann wurde einmal ein Ur-Linux sozusagen erzeugt und dann kamen verschiedene Firmen, die haben, oder die entstanden dann im Zuge dessen, wurden halt verschiedene Softwarepakete geschmiedet, kennt man dann heute unter SUSE, Red Hat, Ubuntu, sonst irgendwas. Ja, es gibt ja da zahlreiche Versionen. Manch einem sagt das jetzt vielleicht nichts. Also es gibt verschiedene Linux-Versionen einfach, die kommerzialisiert wurden. Und man bezahlt nicht für Linux, sondern man bezahlt für die Zusammenstellung dieser unterschiedlichen Versionen. Es sind halt einfach noch Zusatzprogramme bei Linux dabei, für die man für diese Zusammenstellung bezahlt man Geld. Geben ja dann, wäre ja analog eigentlich fast zu den Motoren, weil bei den Motoren ja dann zum Beispiel auch die einzelnen Technologien oben drauf kommen. Die würden ja bezahlt werden, wenn man das mal so analog zeichnen wollen würde.
Ich glaube, der entscheidende Aspekt ist, dass tatsächlich auch Software als Code, Software als Produkt wird. Und in dem Moment, wo man ein Produkt anbietet, das sozusagen in sich eine geschlossene Einheit ist, ne, das ist etwas, was man wirklich zwischen zwei Buchdeckel packen kann oder in einen Karton stecken oder auf eine CD brennen oder so. Das ist abgeschlossen. Das ist irgendwie in einem Sinne vollständig. Und man kann sich dann immer noch Weiterentwicklungen wünschen. Also beim Motor zum Beispiel kann man sich wünschen, dass er weniger Sprit verbraucht oder dass er mehr Leistung hat oder sowas. Und das kann man sich bei Software dann analog auch wünschen, dass sie halt eine größere Bandbreite von Features mitbringt, dass sie einfach schöner aussieht oder weiß der Teufel was. Und in dem Moment, wo wir es mit einem Produkt zu tun haben, sind wir sozusagen in dieser Marktwelt. Und solange wir es mit Software als Code zu tun haben, sind wir auf einer Ebene von Urheberschaft, Kreativität, Diskursivität, wenn man von Software noch irgendwie im Zusammenhang mit Software von Diskursen sprechen kann. Also auf jeden Fall sind wir im Zusammenhang von Entwicklerdiskursen und da kann man sich über alles Mögliche austauschen. Aber in dem Moment, wo etwas ein Produkt ist, haben wir halt bestimmte Übereinkünfte getroffen, wie wir in unserer Gesellschaft mit Produkten umgehen. Was wir von Produkten erwarten und auch von den Anbietern von Produkten erwarten. Und da kippt sozusagen das Bild, wie bei so einem Vexierbild. Da haben wir es plötzlich dann mit anderen Bedingungen zu tun. Und das, was wir da sehen, ist dann auch, ne, ein etwas anderes Ding. Nicht mehr nur Source Code, sondern dann eben Softwareprodukt.
Und es ist, kommt ja auch dazu, dass die Produkte so unglaublich verschiedenartig sein können. Also dass es ja nicht nur um Software geht, sondern ja auch, also das ist ja auch ein, was weiß ich, ein Bild als Code eigentlich, also dass ein Code ein Bild generiert oder ein Code ein Musikstück generiert, also wie das eben im Digitalen so ist, dass alles eben, dass der Code immer zugrunde liegt und das dann aber ganz unterschiedliche Ausformungen haben kann, also die noch über Software jetzt hinausgehen, sondern dann auch, dann berührt das auch den Bereich der Kunst oder dann hat man es auf einmal auch mit der. Da greift ja auch das Prinzip der Geschlossenheit. Also da hat man es dann mit Werken, mit Kunstwerken oder mit, also auf jeden Fall, wo man nochmal andere Kategorien dann ansetzen müsste.
Ja, oder wenn man jetzt Software als Produkt betrachtet, dann hat man es eben auch, wenn diese Software betätigt wird, mit Output zu tun, der nicht mehr begrenzt ist. Also was sie mit ihrem Textverarbeitungssystem individuell machen, das kann Microsoft natürlich nie irgendwie geplant haben. was sie da in ihre Textverarbeitung reinschreiben, welche, die Texte, die sie selber damit realisieren, das ist natürlich nicht etwas, was sozusagen schon programmiert wäre. Ja, also sie nutzen diese Software, um damit ein Output zu generieren. Aber wenn man jetzt an Mashups zum Beispiel denkt, das sind auch Software-Tools, die bestimmten Content konfigurieren bzw. generieren. Da hat man es dann im Ergebnis gar nicht mehr mit einem begrenzten, ja, wie soll ich sagen, mit einem begrenzten Medienangebot zu tun, sondern das ist etwas, was jeden Tag eine neue Gestalt annehmen kann, was jeden Tag neuen Content generiert, was auch frei konfiguriert werden kann. Also die Oberfläche sieht auch, ne, personalisierbar jeweils anders aus. Das ist dann ein Medienprodukt, das keine feste Gestalt mehr hat, keine fixierte Gestalt und auch keinen fixierten Content. Also in dem Moment, wo wir Software als Tool nehmen, das auch Warencharakter hat, das auch selber als Tool Produktcharakter hat, ist das, was damit generiert wird, was ganz Offenes. Das ist auch ein völlig neues Phänomen im Bereich der Medien. Aber das ist ja ein Punkt, um den sich Stallman hier gar nicht gekümmert hat. Wie sehen Sie das denn mit dieser Idee, das ist natural right to copy? Sie haben ja eben schon eine gewisse Skepsis geäußert. Das erlaubt ja sogar Microsoft, dass sie eine Sicherungskopie machen dürfen von der CD, die sie erworben haben, oder von der Software, die sie downloadet haben. Ich weiß nicht, ob das bei den neuesten Versionen auch noch so ist. Inzwischen werden die ja übers Internet irgendwie freigeschaltet. Also bisher war es jedenfalls so, dass man noch Sicherungskopien von dem eigenen Betriebssystem machen durfte. Aber nur eine eben, ne? Und die durfte man auch nicht weiterverkaufen. Aber meine, was kopieren wir denn so im Alltag alles? Wo machen wir denn von sowas wie einem natürlichen Recht auf die Kopie Gebrauch?
Bei einem Lernprozess zum Beispiel. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ein Kind lernen muss, wie es einen Kochtopf bedient oder sowas, also wie ein Herd angeschaltet wird. Das ist ja im Prinzip auch kopieren, aber also das ist halt das Problem, was ich mit dem Wort habe. Also man könnte halt auch sagen, das Kind zitiert sozusagen nur.
Oder imitiert.
Also, imitiert, genau. Also ich denke, dass das Problem liegt halt in dieser Begrifflichkeit, die ja aber, sag ich mal, aus diesem Kontext, sag ich mal, dieser Hackerkultur, sag ich mal, natürlich hervorgeht. Der Copy Program und so weiter und so fort.
Ja, gut, lernen. Okay, also wenn man da von eigenen Eltern was lernt, ist das kostenlos, ne? Mehr oder weniger. Aber wenn man zur Volkshochschule geht, kostet es schon irgendwelche 58,43 Euro oder so. Und wenn man zur Universität geht, Studiengebühren unter Umständen oder auf jeden Fall zusätzliche Aufwendungen für Lebensunterhalt und so und Lehrmaterial. Und natürlich ist es subventioniert vom Staat, kostet also Geld, ne, für die Infrastruktur und das Personal und so weiter. Okay, also da eignen Sie sich was an, da kopieren Sie vielleicht in irgendeinem metaphorischen Sinne was. Aber
genau, im metaphorischen Sinne wahrscheinlich, weil man würde wahrscheinlich kopieren mit einem Objekt in Verbindung, also dass man ein Objekt hat, das man irgendwie abschließend betrachten kann. Also vielleicht passt kopieren zu diesem Gegenstand eher.
Ne? Ja, und wo macht man sowas?
Ja, also ich glaube am meisten mit selbstgenerierten Objekten, oder da darf man es auf jeden Fall einfach, also
zum Beispiel?
Mit digitalen Objekten vor allen Dingen, also mit Fotos zum Beispiel. Kopiert man dann und verschickt die dann oder so an irgendwen, weil er dem das dann zeigen will. Und dann weiß man auch nicht genau im Digitalen, ob das dann jetzt eine Kopie oder ob das einfach das Gleiche ist. Das ist ein Fotoproblem. Aber bei Kopien, die dann von jemand anders stammen, dann hat man ja so eine gewisse, auf jeden Fall so eine Hemmschwelle, manchmal vielleicht. Oder auch nicht. Aber man hat die, man könnte die haben.
Also einen Motor würden Sie ja nicht kopieren. Ne?
Stimmt, darum es kann.
Ja, eben. Und Küchenmöbel auch nicht. Oder eine Sitzbank oder irgendwie was. Ne? Würden Sie auch nicht kopieren. Also wo kommt eigentlich dieses natürliche Kopieren vor? Das war meine Frage.
Ja, zum Beispiel, wenn man auf YouTube irgendeinen Filmclip sieht, einen Kurzfilm oder so, dann sagt man, okay, ich mache das genauso. Aber das wäre schon der Extremfall. Also ich glaube, die meisten Leute holen sich eher Inspiration. Also man hat ja eine riesen Verfügbarkeit von Videos oder von Texten, wie viel es als PDF gratis Download gibt, wo man nicht irgendwie dafür bezahlen muss. Also richtig kopieren wäre, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Struktur von Facebook angucken würde und würde versuchen, sowas Eigenes zu machen.
StudiVZ.
Ja, oder irgendwie sowas. Ja. Aber unter denselben Bedingungen und mit denselben Ideen praktisch. Nur anders dann verpackt.
Ja, und das kommt kaum vor, ne?
Könnte sein. Aber vielleicht muss man auch sagen, dass Kopieren was ist, was eher mechanisch ist und überhaupt nichts Eigenes dazu tut. Also, und dass das andere, dass man vielleicht einen anderen Begriff für braucht. Also, kommt darauf an, was wir jetzt probieren wollen. Aber Kopieren, ich stelle mir da eher was vor, was wirklich ohne Eigenes zu tun, einfach, ich gehe an einen Kopierer und lege da das Blatt drauf und ich habe nichts, ich habe es vielleicht noch gar nicht mal gelesen, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung davon und da kann ich es kopieren. Mache ich durch auf den Knopf und habe nichts dazu getan, nur auf den Knopf gedrückt. Und genauso ist das ja auch, wenn man, was weiß ich, wenn man ein Foto oder ein Film oder sowas kopiert, dann imitiert man das ja nicht, man interpretiert es nicht, ja, man bringt da gar nichts Eigenes rein, sondern es ist nur eine mechanische einen Knopf oder so. Also ich glaube, dass irgendwie hat Kopieren für mich sowas.
Also es gibt ja auch den Begriff des Produktpiraten. Ne?
Ja.
Und manche Länder tun sich da auch besonders hervor. Jedenfalls wird es den Chinesen zum Beispiel nachgesagt, ne? Dass sie Produkte, die jetzt hier in Deutschland zum Beispiel neu auf den Markt kommen, ich weiß es etwa aus der Sanitär nennt sich das Keramik nicht?
Nee, ich hätte noch ein anderes Beispiel. Ja, und zwar gab es mal bei zwischen Aldi, dem Fleck-Joghurt und Paula einen Kampf und da musste auch dann probiert werden, weil der genauso aussah und die mussten aber dann eben testen, ob das vom Geschmack her genau das gleiche ist und so weiter. Da wurde aber der Rechtsstreit durchgehoben und Aldi hat auf jeden Fall mussten die es nicht verbieten. Also sie haben dann den Zuspruch bekommen, es weiter zu vertreiben. So war zum Beispiel, sah genauso aus, wie er meinte, nur an der Decke drauf gemacht.
Da waren nämlich die braunen Flecken etwas größer als bei dem anderen Produkt. Ja. Ja, aber man weiß zum Beispiel, dass chinesische Unternehmen Wasserhähne, die hier in Deutschland designt worden sind und produziert werden, innerhalb von 4 Monaten nachbauen und selber auf den Markt bringen. Also dieses Produkte kopieren und selber vermarkten, das geht so schnell, dass die Entwickler hier eigentlich da auch gar nicht gegen ankommen. Ne? Also da werden Produkte nachgebaut, die genauso zum Verwechseln gleich aussehen. Und zwar nicht nur die Produkte, sondern auch alle Prospekte, die dazugehören, die werden gleich mitgefälscht. Also das ist ne, dann Kopie im Sinne von Fälschung eines Originals. Und das, was Sie jetzt mit dem Kopieren von Fotos oder Texten oder so bezeichnet haben, die Vervielfältigung von einem Objekt. Und zwar möglichst ne, homolog oder homomorph. Also wir wollen ja nicht, dass durch die Kopie das irgendwie substanziell verändert wird. Oder inhaltlich. Ne. Sie kopieren einen Text und da steht dann was anderes drin nach dem Kopieren. Das kann ja nicht sein, das wollen wir ja nicht. Sondern das soll ja ne, erhalten bleiben, alles in seinen wesentlichen Eigenschaften. Also dieser Typ von Kopie, der kommt, wie Sie gesagt haben, dann vor, wenn man eigene Fotos vervielfältigt und irgendwelchen Leuten gibt. Das kommt dann vor, wenn man eigene Texte produziert hat und weitergibt. Die kann man auch abschreiben. Das ist ja auch noch eine Form der Kopie. Also früher waren ja die vor dem Buchdruck, ne, die Kopisten, eigentlich ein ganz angesehener Berufsstand. Und heute ist es immer alles ganz anders. Aber es geht um die Vervielfältigung. Es geht um die Nachbildung eines Originals. Und das kommt eigentlich im Alltag mit diesen genannten Ausnahmen eigentlich recht selten vor. Wir kopieren eigentlich kaum was. Also in diesem Sinne von 1:1 nachbilden und dann auch noch irgendwie in Umlauf bringen, in Vermarkten oder sowas. Also dieses vermeintliche natürliche Recht, also wenn es das gäbe, dann wird es zumindest nur rudimentär wahrgenommen. Also ich sehe in unserem Alltagsleben eigentlich kaum Fälle, kaum Beispiele, wo dieses natürliche Recht der Kopie irgendwie wahrgenommen würde. Das Allermeiste, was wir tun, ist irgendwie lernen. Das ist aber auch nicht kopieren im engeren Sinne. Das ist für eigene Belange, familiäre oder sonstige Dinge irgendwas sichern oder vervielfältigen. Das ist auch unkritisch, aber in dem Moment, wo man sozusagen auf den Markt geht und das anbietet, was man nicht selber geschrieben oder selber fotografiert hat, hat man natürlich ein Problem. Klarerweise. Oder wenn man Sachen klaut, die andere gemacht haben, die nachbaut und an den Markt bringt, hat man auch ein Problem. Aber das machen eigentlich die wenigsten Leute. Also von daher verstehe ich nicht so ganz, was dieses natürliche Recht sein soll und wie Stallman auf die Idee kommt, dass es sowas gäbe.
Ja, er geht da jetzt bei den Kopieren erstmal nicht dann auf den Weiterverkauf ein. Er sagt ja nur, dass wir das kopieren und ich kopiere so ziemlich alles, was man unter den Fingern hat. Also was? Das muss man sich ja nur mal meinen Rechner angucken. Mhm. Also da sind da auch Fotos von anderen und so weiter und das hört ja dann nicht auf. Also wir kopieren ja extrem viel.
Eigentlich. Also jetzt?
Alle.
Mit dem Rechner?
Ja, ja, das ist ja jetzt aufs Internet bezogen. Also auf Software und so weiter.
Ja, auf Software, da, Software, klar, ist ja auf Software ist bezogen.
Die ganze Freeware, die wir auf dem Rechner haben, ist alles kopiert. Mhm.
Okay, im IT-Bereich und da, wo es um Computeranwendungen geht und um Daten, die irgendwie digital vorliegen, da kommt das in Größenordnungen vor, dass wir da was kopieren und dafür eigene Zwecke hinterlegen.
Entschuldigung, ich blicke hier die ganze Zeit in diesen Raum. Auch hier sehe ich ständig Kopien. Mhm. All das, was da hinten steht, das sind Kopien, so gesehen. All das, was wir anhaben, was wir tragen, sind Kopien.
Ist das eine Kopie, wenn ein Produzent es produziert und massenhaft produziert? Oder, weil das natürlich kopiert er von dem ursprünglichen, aber will ich jetzt nicht als Kopie deklarieren, weil er hat es ja produziert und es ist ja sein Recht, quasi es so oft zu produzieren. Also ich würde es als produzieren deklarieren, nicht als kopieren. Kopieren würde ich einfach von einem Externen ausgehen, der das Produkt nachahmt bzw. einfach reproduziert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Bücher, die hier stehen, sind ja alles Originalbücher, gehe ich hoffentlich mal auf. Und die Klamotten, die wir hier tragen, sicherlich größtenteils auch, dass das einfach Produktionen sind, die wir jetzt.
Und was ist das dann, was ich Ihnen.
Das ist eine Kopie.
Das ist eine Kopie.
Richtig, okay. Aber Sie sind ja nicht der Produzent oder der Verleger, sondern Sie sind ein wissenschaftlicher Arbeiter in der Universität, der ein Buch genommen hat und das dann auf den Kopierer gelegt hat, das reproduziert hat. Also da finde ich, da müsste man eine Abgrenzung finden. Weil sie sind ja weder noch der Vertreiber, noch der Verfasser oder sonst so Rechteinhaber dieses Produktes. Und diejenigen, die das hier verfasst haben, sind Rechteinhaber.
Genau darum geht's.
Ja.
Genau das ist der springende
und das
Punkt.
Ist der Unterschied.
Der Rechteinhaber, derjenige, und da sind wir wieder am Anfang des Seminars der heutigen Stunde, nämlich es geht um das Urheberrecht, es geht um das Kopierrecht in dem Moment. Und wenn man gegen das verstößt, dann haben wir ein Problem. Dann können wir vielleicht eher von Kopieren sprechen. Vom illegalen Kopieren. Aber wenn Sie sagen, Sie haben halt irgendwie Open Office auf Ihrem Rechner und benutzen irgendwie den Opera-Browser, das ist keine.
Aber das ist eine Kopie.
Ja, aber du hast es ja erworben von dem Hersteller. Oder hast du, also auch wenn es über einen Dritten geht. Wenn du es bei chips.de runterlädst, hast du es ja trotzdem irgendwo von dem Hersteller.
Hier. Aber keine Raubkopie.
Nee, Raubkopie nicht, aber es ist doch trotzdem eine Kopie. Und das ist doch genau das, was ich sage. Wenn er das im Quellcode frei zur Verfügung stellt, dass der kann da ja mit dranhängen. Das ist ja nicht. Das ist doch trotzdem eine Kopie.
Ja, das ist halt die Frage. Was ist eine Kopie und was ist eine Produktion?
Ja, aber es ist ja das, was Sie jetzt ausführen, dass wir offenbar verschiedene Begriffe von Kopie brauchen. Oder dass wir irgendwie von legaler und illegaler Kopie oder von Raubkopie und von lizenzierter Kopie oder sonst wie was reden müssen. Ne? Im Gegensatz zu den Kopien, wo all diese Fragen von Lizenzierung und so weiter keine Rolle spielen. Also wenn ich meine eigenen Fotos reproduziere, dann habe ich kein Lizenzproblem damit. Weil ich damit ja auch an keinem Markt agiere und weil ich damit auch niemandem, keinem Urheber irgendwie zu nahe treten kann. Es sei denn, es sind da Leute auf Fotos, die ich gemacht habe, die sich unter Umständen dann in ihren Persönlichkeitsrechten und in ihrem Recht aufs eigene Bild verletzt fühlen könnten, aber das auch nur, wenn ich dieses Bild veröffentlichen will. Solange das bei mir in der Schublade bleibt oder im Fotoalbum oder so, ist das kein Problem. Also wir kriegen diese Probleme dann, wenn wir auf Märkte gehen, wenn wir aus den Kopien Produkte machen wollen und wenn wir irgendwelche Lizenzvorgaben, Lizenzrechte verletzen. Hier in der Uni ist es ja so ganz explizit, dass für wissenschaftliche Zwecke solche Kopien angefertigt werden dürfen. Und das gilt eben auch für die Lehre. Also wir dürfen das, was man außerhalb der Universität nicht darf. Na, eigentlich ist das ein Fall für einen Staatsanwalt, dass wir Texte fotokopieren und hier verteilen. Das dürfte man nirgendwo außerhalb von Lehr- und Lerneinrichtungen. Das darf man nur da. Wenn Sie das auf dem Campingplatz machen, dann kriegen Sie unter Umständen Schwierigkeiten.
Gut. Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir das heutige Seminar mit dem Problembewusstsein um den Begriff der Kopie. Und zur nächsten Stunde dann bitte den Raymond-Text und wieder mit 3 Fragen. Das übliche Spiel. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ja. Aber das Seminar von der offenen Gesellschaft zur offenen Information steht bei uns gar nicht bei Medien und Gesellschaft, dass man sich da als Prüfung anmelden kann. Es steht zwar in unserer Veranstaltung, aber nicht bei der Prüfung.
Genau, stimmt. Das war auch noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Es tut mir leid, ich muss Sie doch noch mal ganz kurz. Ich hatte Sie ja letzte Woche gebeten, sich irgendwie Gedanken zu machen, was die Seminarleistung hier anbelangt. Wer will denn was mit wie vielen Punkten machen?
6 Punkte.
Wer will 3 Punkte machen? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6. Ja. Auch 6.
Okay. Ich frage, für 3 Punkte muss man da auch noch eine Hausarbeit verfassen? Oder ist es jetzt mit dem Referat das Ganze getan? Also jetzt.
Wir hatten am Anfang gesagt, eine kurze Ausarbeitung des Referates.
Ja. Also nicht nur jetzt ein PowerPoint abgeben, sondern das nochmal ein bisschen.
Einfach nochmal verschriftlichen, kurzen Ausblick, was das auf mit Blick auf das Seminarthema bedeutet. Das wäre schon ganz gut. Sie können aber auch gerne nochmal gleich mitkommen, dann können wir darüber nochmal kurz reden. Das trifft für alle zu. Also zum Beispiel dienstags 13 Uhr ist Sprechstunde von Herrn Rusch und mir. Und dann, wer da Bedarf hat, kann gerne kommen.
Was jetzt die Eintragung der Prüfungsleistungen anlangt. Also die Veranstaltung ist bei ISBOS registriert. Die ist da auch vorhanden. Ich kann aber mit Frau Scharf auch nochmal darüber sprechen, wenn es da ein Problem. Sie können da nicht krankheit zusammen oder wie?
Genau, wenn ich mich ganz normal anmelde im LSF, kann ich über Veranstaltungen kommen, zu Ihrer Veranstaltung, aber wenn ich dann auf die Prüfungsanmeldung in diesem Pfad gehe, da kann ich dann nicht mich für die Prüfung anmelden, da sind dann nur die 3 alternativen Veranstaltungen angegeben, aber Ihre dann zum Beispiel nicht, also die ist da gar nicht mit aufgeführt in diesem Modul. Ich weiß nicht, ob das noch jemandem aufgefallen ist. Ja, auch, aber mir fehlen noch meine Kurse.
Können wir das schicken?
Okay. Ja, natürlich.
Das ist schön. Prima. Okay, ich kläre das ab. Dann noch eine